Die Nazca-Linien sind weltweite Phänomene, die bis heute noch erforscht werden. Maria Reiche war eine der ersten, die die Nazca-Linien entdeckte und Forschungen und Messungen daran begann. Bis heute versuchen Forscher zu erklären, warum und wie die Linien entstanden sind. Woher sie kommen, erklärt uns Nicola Kleiber.
Also wo es herkommt, kann man relativ eingrenzen. Das ist 2300 Jahre alt und dann etwa über 600 Jahre entstanden von der sogenannten Nazca-Kultur. Es gibt dort Keramikfunde, Stofffunde, die ähnliche Motive zeigen wie die Wüstengemälde. Aber warum diese Kultur dann diese großen Wüstenbilder angelegt hat, das weiß man bis heute nicht. Das hat auch Maria Reiche nicht herausgefunden, aber auch keine neuen Forscher. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Theorien, von der astronomischen, zu der sie hin tendiert hat, also dass es tatsächlich irgendwelche Sternbewegungen damit dokumentiert werden oder vorausgeschauend gezeigt werden, wenn die Linie dieses Bild schneidet, dann passiert das und das, kommt die regenreiche Zeit oder sowas. Es gibt natürlich die Däniken-Theorie mit den Landebahnen für Außerirdische, die hat sie vehement abgelehnt, fand sie lächerlich. Und es gibt die Theorie, dass es irgendwie auf Wasservorkommen hindeutet. Es gibt ja auch dort ein sehr ausgeklügeltes Bewässerungssystem, ein altes mit sogenannten unterirdischen Wasserläufen, Puccios. Aber wie gesagt, bis heute weiß man es nicht. Und sie hat sich dann ganz stark darauf fokussiert, herauszufinden, wie sie das gemacht haben, wie sie diese Bilder, die es in klein auf Keramik gibt, also als Modell wohl gegeben hat, auf diese große Fläche übertragen haben, wo sie das ja gar nicht sehen konnten. Die sind ja nicht geflogen und haben dann von oben gesagt, jetzt mal ein bisschen darum. Die hatten auch kein GPS, um zu sagen, das muss man jetzt da und da die Linie zeichnen. Damit hat sie sich sehr beschäftigt und auch mit den Maßeinheiten, die verwendet haben können.
Was hat sie da dann, was ist dabei rausgekommen dann? Wie hat sie sich das dann erklärt?
Ja, eben, dass sie das übertragen haben, dass sie ein mathematisches Wissen gehabt haben müssen, mit dem sie von klein auf groß übertragen haben. Und da hat sie dann bis zum Schluss immer unterschiedliche Theorien gehabt. Also da gab es dann für sie den peruanischen Meter, der so 90 Zentimeter unseres Maßes ist. Und eben auch solche Dinge wie Hand, Elle, Fuß. Aber auch da hat sie keine ganz schlüssige, in sich ganz geschlossene Theorie entwickelt.
500 Quadratkilometer, zig Figuren, riesig groß, die einzelnen. Was sind da noch alles für Motive? Du hast gesagt, die Spinne
gibt's. Also es gibt eine Spinne, es gibt zwei Affen, es gibt einen Wal, es gibt einen Hund. Also insofern könnte man schon sagen, vielleicht Sternzeichenbilder, ne? So wie wir Löwe, Skorpion haben. Es gibt eben wie den Affen Tiere, die es in der Wüste nicht gibt, also an der Stelle nicht gibt. Es gibt andere oder wie der Wal, ja, der ist auch kein Wüstentier, wie jetzt der Hund, da könnte man sagen, okay, das könnte auch ein Fuchs sein. Die Vögel, ein Kondor gibt es, verschiedene Vögel. Und es gibt unendliche Anzahl von Linien und Trapezen und geometrischen Formen.
War das damals aber auch Wüste? Wovon haben
das
die?
Das war Wüste, ist schon ganz lange eine der trockensten Regionen der Erde. Atacama-Wüste ist ja bekannt aus Chile und das ist praktisch die Fortsetzung Richtung Peru. Und die haben das in den Boden geritzt. Also es ist praktisch die Oberflächenschicht, die so einen rostroten Ton hat, weggekratzt und dann kommt so ein gipshaltiger, hellerer Boden zum Vorschein und das ist die Herstellungsweise. Also, aber mit was für Instrumenten, das weiß man nicht. Sie hat ja dann auch irgendwann angefangen, so die kleinen Steinchen, die der Wind draufgewegt hat, wegzufegen, damit man das Zeug von oben wieder besser sieht. Also so eine Art Restauration, hat sie immer gesagt, aber das muss man sich auch mal vorstellen über hunderte von Kilometern.
Aber im Prinzip hat es gehalten, einmal quasi gegraben.
Es hat gehalten, eben durch diese Trockenheit.
Weil in der Sandwüste, da bewegt sich der Sand ja sofort über alles wieder drüber.
Nee, das ist eben kein Sand, sondern es ist eine Steinwüste und da hat diese Methode sich über Jahrtausende erhalten.
Und wovon die damals gelebt haben und warum die in der Wüste gesiedelt haben, gibt es auch?
Also es sind ja, diese Wüste ist durchschnitten durch fruchtbare Täler, also die, wo es dann auch heute noch und damals auch schon Anbauflächen gab. Und man hat vor nicht so langer Zeit, also das war zu ihrer Zeit noch nicht entdeckt, eine Kultstätte entdeckt, eine große Kultstätte von dieser Kultur. Also man geht schon fast davon aus, dass es irgendwelche rituellen Zwecke gehabt haben könnte. Und warum dann dort, ja, wie das Leben so spielt, ja.
Auch da ist vielleicht noch eine Portion Zufall im
ja,
Spiel oder man wird es nie
rauskriegen. Möglicherweise. Und es muss ein Handelsvolk gewesen sein, denn man hat dann auch Dinge gefunden, die es dort vor Ort eben nicht gibt. Also sie müssen gehandelt haben mit den Völkern vom Meer und mit den Völkern aus den Bergen.
Und die Maria Reiche, die hat sich da in der Wüste niedergelassen und einfach ihr Leben verbracht dann mit der Forschung.
Ja, sie war immer zwischendrin in Lima, um dann praktisch diese Ergebnisse, Forschungsergebnisse aufzuarbeiten und auch vorzustellen und wiederum Sponsoren zu suchen. Aber sie hat über Monate immer in der Wüste gelebt. Sie hat dann irgendwann 1950 rum den Abstellschuppen eines Wächterhäuschens einer Hacienda, die da eins von diesen in einem dieser Täler ist, angemietet oder bekommen oder angefragt, ob sie dort wohnen kann. Und da hat sie dann sich eingerichtet, hatte ihre Messgeschichten dort, ihr Feldbett und hat da geschlafen, weil dann musste sie nicht mehr jeden Tag von Nazca aus, was so 10 Kilometer weg ist, die Stadt, in die Pampa fahren, um ihre Vermessungen zu machen, was ja immer Zeit kostet und aufwendig ist. Und sie hat ja auch damals noch kein eigenes Auto, später hatte sie dann auch einen VW-Käfer und dann auch mal einen Bus. Aber eben hat sich gesagt, das ist doch viel praktischer, wenn ich da lebe, und hat völlig ohne Komfort, ohne Wasser, ohne Strom. Aber hatte dann eben den ganzen Tag Zeit, entweder morgens vermessen und dann mittags die Sachen dann aufzuzeichnen.
Alleine in der Wüste.
Alleine in der Wüste, und es hat sie sogar fasziniert. Und sie hat später auch mal gesagt, das ist das, was ich brauche, dieses Alleinsein, diese Ruhe, die Zeit mir selber einteilen zu können. Ich habe keinen, der mir sagt, was ich wann tun muss.
Gefahren lauern da keine?
Also es gibt schon, also gerade dort in den Flusstälern gibt es ein paar wilde Tiere, Wildkatzen, Füchse. Aber sie hatte da offensichtlich keine Angst. Und so massive Gifttiere gibt es auch nicht.